NDR Info. Forum am Sonntag.
Sich in der Schule so zu langweilen. Also gerade Grundschule ist eigentlich ziemlich die Hölle. Das hat auch damals die Grundschullehrerin zu meiner Mutter gesagt. Sie muss die Sachen halt 5-mal erklären und ich würde die eben schon beim 1. Mal begreifen. Und darum durfte ich in der Schule immer lesen. Ich hatte halt immer ein Buch dabei und habe unterm Tisch irgendwas gelesen.
Ich habe wenig gelernt, es ist mir irgendwie so zugeflogen und trotzdem habe ich immer gehört, Streber, Streber, Streber. Und dann habe ich gar nichts mehr gelernt und bin dann richtig abgesackt. Und das hat aber auch nicht dazu geführt, dass ich dann dazu gehört habe, sondern dann war es, wenn ich dann trotzdem gut war, obwohl ich definitiv nichts gelernt hatte, dann, ja, du bist ein Liebling der Lehrer.
Schlaue Kinder, schlaue Erwachsene. Die Debatte um die Hochbegabung von Verena Gonsch.
Die 52-jährige Ursel Etzel und die 48-jährige Susanne Martin, ihren Namen haben wir auf ihren Wunsch hin verändert, haben erst Jahrzehnte nach der Schule erfahren, warum sie sich immer als Außenseiter gefühlt haben. Beide sind hochbegabt, das heißt, ihr Intelligenzquotient liegt über 130. Durchschnitt ist ein Quotient um die 100. Beide haben erst, als sie schon über 40 waren, den dafür nötigen Intelligenztest gemacht und sind seitdem Mitglied beim Verein für hochbegabte Mensa, der diese Tests auch anbietet. Bei dem Intelligenztest mussten die beiden die unterschiedlichsten Aufgaben bewältigen: Rechnen, Würfel erkennen, Sätze zuordnen, Zahlenreihen bilden. Getestet wird die sprachliche und die mathematische Kompetenz, das Erinnerungs- und das räumliche Vorstellungsvermögen. Für die Anwältin Ursel Etzel war das Testergebnis ein Aha-Erlebnis.
Es war so ein bisschen wie so ein Perspektivwechsel. Also bis dahin, ich war eigentlich immer gut in der Schule, gut im Studium, eigentlich fachlich, das war immer alles in Ordnung. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, irgendwie machen die anderen das immer alles anders, als ich es lieber machen würde. Und dann habe ich ganz lange versucht, es so zu machen, wie es gehört, sozusagen. Aber das lag mir halt nicht so. Und nach diesem Testergebnis war es dann so, dass ich dachte, na ja, vielleicht sollte ich mich nicht an der Mehrheit orientieren und dann eben so sein, wie man als Anwältin zum Beispiel zu sein hat, sondern einfach mal was anderes ausprobieren.
Auch für Susanne Martin war das Testergebnis ein Gewinn. Sie hat selbst 3 hochbegabte Kinder. Als sie in die Schule kam, hat sie sich plötzlich wiedererkannt. Auch ihre Kinder waren in der Schule unterfordert und waren gelangweilt, so wie sie fast 40 Jahre zuvor. Seit den 70er Jahren hat sich aber einiges verändert. Susanne Martin konnte für ihre Kinder eine Förderung durchsetzen, auch wenn sie das viel Energie und Überzeugungskraft in der Schule gekostet hat. Weil Hochbegabung meistens vererbt wird, lag dann irgendwann nahe, dass sie und ihr Mann sich auch testen lassen. Das Ergebnis? Beide sind ebenfalls hochbegabt. Für ihren Mann war das keine große Sache, aber für Susanne Martin war der Test eine Hilfe.
Also war ich erstmal erleichtert, weil ich vorher gedacht habe, wenn ich jetzt denke, ich könnte hochbegabt sein und dann bin ich es nicht, also dass ich irgendwie so eine Hochstaplerin bin. Dann war ich irgendwie ganz erleichtert, dass ich mir das jetzt nicht nur einbilde und dass ich nicht irgendwie eigentlich nur ein IQ von 95 habe und denke, ich bin aber total intelligent oder so.
In das Gefühl der Erleichterung mischte sich bei Susanne Martin aber auch die Trauer über verpasste Chancen. Die Schule fiel ihr zwar immer sehr leicht, sie wurde aber in keiner Weise von ihren Eltern ermuntert, mehr daraus zu machen. Die Promotion hat sie sich nach dem Studium nicht so recht zugetraut. Und erst spät, nachdem die Kinder schon auf der Welt waren, hat sie dann noch eine Ausbildung zur Sozialpädagogin drangehängt. Im Nachhinein hätte sie das Ergebnis gerne viel früher erfahren.
Dann hätte sich bestimmt was verändert. Dann hätte ich mir einfach mehr zugetraut und beruflich wäre ich ein bisschen woanders als jetzt.
Verpasste Chancen? Dieses Gefühl haben viele Hochbegabte, wenn ihre Begabung entdeckt wird. Die, die jetzt einen Test machen, sind oft aus der Babyboomer-Generation, deren Eltern selten einen akademischen Abschluss haben. Auch Ursel Etzel kommt aus einem sogenannten bildungsfernen Elternhaus. Sie bezeichnet sich selbst als Arbeiterkind. Mit dem Test hat die vielseitig interessierte und engagierte Frau endlich einen Namen für ihr Gefühl, dass sie anders ist als die anderen. Das Testergebnis hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt.
Wenn jetzt jemand sagt, meine Ideen wären absurd, die Art und Weise, wie ich irgendwas lösen will, kann nicht funktionieren, dann ist es eben nicht mehr so, dass ich denke, ja, okay, dann ist das wohl absurd und es kann vermutlich nicht funktionieren, sondern dass ich dann eher denke, naja, du kennst es halt noch nicht, aber ich erkläre es jetzt nochmal, ich erkläre es mit einfachen Worten, ich erkläre es linksrum, rechtsrum, andersrum, mit Bildern und oft klappt es dann auch.
Beide Frauen haben in dem Intelligenztest einen Wert weit über 130 erreicht und konnten damit auch Mitglied werden bei Mensa, dem Verein für Hochbegabte. Mensa hat über 130.000 Mitglieder auf der ganzen Welt, in Deutschland sind es 13.000. Der Verein bietet diese Tests regelmäßig in allen größeren deutschen Städten an. Damit ist aber nur ein Bruchteil der Hochbegabten überhaupt vernetzt. Denn rein statistisch müsste es 1,6 Millionen Deutsche geben, die bei einem Test einen IQ von über 130 erreichen. Die Hamburgerin Ursel Etzel ist von einem Freund angesprochen worden, ob sie nicht mal einen Test machen will. Sie selbst wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie hochbegabt sein könnte. Er sagte zu ihr, sie sei
so vielseitig interessiert und nicht unbedingt mit dem Mainstream und denken, 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 sich irgendwelche Analysen oder Theorien aufbauen. Und dann meinte er, das wäre ich bestimmt auch. Und dann dachte ich, also man sieht einem das ja nicht an. Also, und im Verhalten ist es auch sehr schwer zu sagen. Und dann habe ich gedacht, ach, warum nicht? Ich weiß, wie groß ich bin, ich weiß, wie schwer ich bin. Dann kriege ich halt noch eine Zahl.
Bei Susanne Martin waren ihre Kinder der Anstoß, um selbst einen IQ-Test zu machen. An vielen Schulen gibt es heute sogar extra Lehrkräfte, die sich mit dem Thema auskennen. Dass auch Erwachsene sich testen lassen, ist aber noch ziemlich neu. Hamburg-Eppendorf, ein Stadtteil, in dem sehr viele Akademiker wohnen. Hier hat Gardi Hämmerde ihr Büro. Sie ist Coach für hochbegabte Kinder und Erwachsene. Zu ihr gehe ich, um rauszufinden, was einen Hochbegabten ausmacht und wie Intelligenz eigentlich gemessen wird.
Guten Tag.
Frau Hämmerde?
Ja. Guten Tag. Schön, Sie zu sehen, Frau Gonsch. Kommen Sie bitte rein.
Gardi Hämmerde bietet ein anderthalbstündiges Vorgespräch für Hochbegabte an. Dabei kann der Ratsuchende in Ruhe klären, ob ein Intelligenztest sinnvoll ist oder nicht. Denn der Intelligenztest ist bisher die einzige Möglichkeit für einen Nachweis einer Hochbegabung.
Wir schauen jetzt erstmal, welche Indizien dafür sprechen. Und dann könnten wir auch darüber sprechen, was Sie brauchen, um sich selber für einen Test anzumelden. Also wenn Sie es wirklich wissen wollen, ich kann hier keine Diagnose stellen, ich mache keine Tests, dann sollten Sie einen IQ-Test machen.
Denn die Motivation herauszufinden, ob jemand hochbegabt ist, ist sehr unterschiedlich. Zu Gardi Hämmerde kommen zu einem kleinen Teil tatsächlich die klischeehaften, überehrgeizigen Eltern, die bei ihrem Kind unbedingt eine Hochbegabung entdecken wollen. Weitaus häufiger stoßen Lehrer auf eine Hochbegabung und regen an, das weiter zu untersuchen. Sei es, weil das Kind eine Klasse überspringen soll, oder die Frage im Raum steht, ob es weitere Aufgaben im Unterricht bekommt, damit es sich eben nicht langweilt. Und in den letzten Jahren kommen auch zunehmend Erwachsene. Ausgelöst wurde das durch Forschung über Hochbegabte und entsprechende Literatur. Die Erwachsenen landen aus den unterschiedlichsten Gründen bei Gardi Hämmerde. Meistens haben sie schon ihr Leben lang das Gefühl, anders zu sein.
Indizien wären zum Beispiel, dass sie Abwechslung in ihrem Leben brauchen, immer neue Themen suchen, dass sie zum Beispiel auch in ihrer beruflichen Biografie Sprünge zeigen, dass sie die Herausforderung lieben, eventuell auch, dass sie sensibel auf bestimmte Situationen reagieren, dass sie viel nachdenken, könnte auch so sein, dass sie sagen, ja, ich bin eigentlich eine Denkerin.
Dass die Forschung über erwachsene Hochbegabte in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt, erklärt Gardi Hämmerde mit unserer historischen Vergangenheit.
Lange war dieses Thema unter dem Elitebegriff des Naziregimes verschütt. Also eine Angst, sozusagen etwas zu forcieren, was mal mit dem Bösen verbunden und besetzt ist, eben Elite. Also das taucht bei vielen auch wieder auf. Hochbegabte und Elite ist immer wieder ein Thema. Ich glaube, davon hat sich die Gesellschaft so ein bisschen befreit, dass mehr publiziert wird und es wird auch mehr geforscht, es wird mehr ins Detail gegangen, es wird geguckt, hochbegabte Frauen, hochbegabte Kinder, hochbegabte im Business. Also es gibt ganz verschiedene Bereiche, die angeguckt werden und das finde ich auch ganz sinnvoll im Moment.
In den USA ist es viel üblicher, den eigenen IQ auch anderen mitzuteilen. In Deutschland ist das anders. Viele Hochbegabte haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Umgebung sie für arrogant und überheblich hält, wenn sie von ihrem Test erzählen. Erst wenn sich die Erkenntnis »Ich bin hochbegabt« gesetzt hat, wagen sie sich aus der Deckung und outen sich. Allerdings nur ganz engen Freunden gegenüber. Manche Frauen trauen sich noch nicht einmal, ihrem Partner den IQ-Test zu zeigen. Nochmal Gardi Hämmerde.
Es polarisiert ganz stark. Es löst Ängste aus und es löst Fantasien aus, Wunderkind-Fantasien. Und wenn sie es zum Beispiel ihrer Familie sagen, wie reagiert die darauf? Also ich habe Beispiele, wo welche gesagt haben, ich habe es meiner Mutter erzählt und die hat gesagt, nee, du doch nicht.
Früher galten hochbegabte Kinder als sozial auffällig oder schwierig. Dieses Vorurteil hat eine Langzeitstudie der Marburger Universität widerlegt. Hochbegabte Kinder und Jugendliche entpuppten sich da als vielseitig interessiert, aufgeweckt und sozial integriert. Dabei sind Hochbegabte nicht automatisch erfolgreich. Es gibt eine große Zahl von sogenannten Underachievern, die ihre Intelligenz nicht gut einsetzen können. Das hochbegabte Kind gibt es dabei genauso wenig wie den hochbegabten Erwachsenen. Ich will wissen, wie so etwas abläuft und melde mich zu einem IQ-Test an. Der Verein Mensa für hochbegabte Menschen bietet diese Tests zu einem Preis von 49 Euro mehrmals im Monat in allen großen deutschen Städten an. Und fast alle Tests sind schon Wochen zuvor ausgebucht. Die Neugier ist also offenbar groß zu wissen, wie hoch der eigene IQ ist. Kiel, der Gemeindesaal einer evangelischen Kirche, Samstagvormittag, 11 Uhr. An den Türen der angrenzenden Kita sind Warnschilder, dass der Norovirus im vollen Gange ist und die Kita deshalb vorübergehend geschlossen ist. Die Hochbegabten hat das nicht abgehalten. Der Raum ist voll. Prüfungssituation. An den Tischen sitzen vor allem junge Frauen und Männer zwischen 16 und 25. Aber auch ein, zwei Männer um die 50. Frauen sind eindeutig in der Unterzahl. Offenbar ein typisches Setting, wie die Hamburger Expertin für Hochbegabte Gardi Hämmerde bestätigt.
Männer gehen erstmal viel selbstbewusster in den Test. Die denken da nicht ganz so lange drüber nach, ist meine Erfahrung. Die machen das dann mal einfach. Und die Frauen stellen das Ergebnis häufiger in Frage, sagen, ja, ich doch nicht und das kann doch nicht sein. Oder also ich selber komme aus einer Familie mit sehr hochbegabten Menschen und war das Dummbatzkind so ein bisschen und würde heute sagen, ja, im Vergleich zu meiner Familie, also zu meiner kleinen Schwester, war ich bestimmt nicht so intelligent wie sie, aber ich war auch schon sehr intelligent. Bloß das wirkte dann neben ihr natürlich nicht mehr so.
Eine junge Studentin, Mitglied bei Mensa, teilt die Prüfungsbogen aus. Aus 8 Teilbereichen sind bis zu 12 Aufgaben vorgesehen, die in 4 bis 7 Minuten gelöst werden müssen. Da der Test von einem Computer ausgewertet wird, dürfen nur Kreuze auf einem Antwortblatt gemacht werden. Die Studentin erklärt, wie das geht, damit der Computer die Antwort auch wertet. Denn auch das kommt vor, dass vor Aufregung der Stift in der Spalte verrutscht. Auf der Website von Mensa kann man sich den Typ der Aufgaben übrigens schon mal anschauen. Da ist nichts dabei, was nicht auch in den Rätselecken der Zeitungen auftaucht.
Vervollständigen Sie die Reihe mit den nächsten logischen Buchstaben oder der nächsten logischen Zahl. Wählen Sie jeweils das Element, A, B, C oder D, das die Reihe auf der linken Seite logisch ergänzt. In jeder der folgenden Reihen fehlen 2 von 4 Elementen. Wählen Sie jeweils 2 der 5 Symbole, A, B, C, D, E, auf der rechten Seite, die die Reihe logisch ergänzen.
1,5 Stunden haben alle Zeit für die Antworten. Und wie früher in der Klasse gibt es hier auch die verschiedenen Typen. Den Streber, der immer noch nach Ertönen der Klingel versucht zu mogeln und einige Kreuze nachzuholen. Die Nerds, die mittendrin eine Debatte über die Forschungsmethode anfangen. Die Stillen, die Eifrigen, die Vorlauten, die Störer. Einigen scheint das Ergebnis des Tests sehr wichtig zu sein. Ein Mann um die 50 macht das hier schon das 3. Jahr in Folge. Ein Jahr Zwangspause verordnet Mensa den Teilnehmern, sonst würde dieser Mensch es wohl noch öfter hier mitmachen. Der Mann versucht offenbar seitdem verzweifelt über die 130er-Marke zu kommen. Dass das Testergebnis schon lange nicht mehr seine wirklichen Fähigkeiten abbildet, scheint er nicht wahrzunehmen. Der Test ist nämlich jedes Jahr derselbe und er hat offenbar ganze Teilbereiche auswendig gelernt. 1 bis 2 Wochen nach dem Test kommt dann ein Brief mit dem errechneten IQ. Wer über 130 hat, kann dem Verein Mensa beitreten und dort die Treffen besuchen. Wer mehr über sich erfahren will, kann für weitere 69 Euro eine ausführlichere Auswertung anfordern. Denn der Gesamt-IQ ist nur die Summe der Einzeltests. Es kann also gut sein, dass jemand im sprachlichen Test weit über 130 liegt, im mathematischen aber deutlich darunter. Gerade weil der Test viele Mängel hat, die Prüfungssituation, der Zeitdruck, das Übertragen der Antworten in kleine Kästchen, empfiehlt die Hamburger Hochbegabten-Expertin Gadi Hemmerde, den Test lieber bei einem niedergelassenen Psychologen zu machen. Dort gibt es eine 1:1-Betreuung in ruhiger Atmosphäre ohne Stress. Denn auch das sagen die Experten. Optimal ist der Mensa-Test für Menschen um die 20, die gerade aus der Schule kommen. Für Menschen, bei denen Dreisatzrechnung und Schulaufsatz schon etwas länger zurückliegen, ist er deutlich schwerer. Ich mache mich auf den Weg zu Dr. Karin Joder in Kiel. Sie bietet die Tests für hochbegabte Kinder und Erwachsene an. Und schon das Setting ist deutlich entspannter. Karin Joders Praxis liegt direkt an der Kieler Förde. Auf dem Weg dorthin kann man einen Blick aufs Meer werfen. Wie läuft der Test bei ihr ab?
Das Testverfahren ist anders konstruiert als der Gruppentest. Bei mir kann man natürlich gleich nachfragen, okay, wie verstehe ich die Aufgabe, ist das so oder so? Ich selbst sehe natürlich auch, wenn ich mit dem Menschen arbeite, ob gerade eine Blockade da ist oder ob vielleicht gerade eine Pause fällig ist. Es ist insgesamt keine Prüfungssituation im herkömmlichen Sinne. Und das Testverfahren ist auch wenig auf Geschwindigkeit ausgerichtet, sondern eher auf die Inhalte.
Allerdings hat das Ganze auch seinen Preis. 550 Euro kostet die Einzeltestung für Erwachsene. Es gibt Psychologen, die den Test für 350 Euro anbieten. Die privaten Krankenkassen zahlen diesen Test bei Depressionen und Konzentrationsmängeln. Ansonsten muss man selbst tief in die Tasche greifen. Bei Kindern geht es nach dem Test um die Frage, wie sie weiter gefördert werden können. Dabei überspringen immer mehr Kinder eine Klasse oder bekommen im Unterricht Zusatzaufgaben.
Die Erwachsenenklienten kommen hauptsächlich zu mir, weil sie verunsichert sind von ihrer beruflichen Tätigkeit. Viele sind unterfordert, fühlen sich unwohl, trauen sich wenig zu und würden gerne was anderes machen, trauen sich aber nicht so recht. Also der Hauptgrund, warum die Menschen zu mir kommen im Erwachsenenalter, um rauszufinden, ob sie hochbegabt sind, ist, dass sie wieder den Glauben an sich selbst gewinnen möchten.
Für die Erwachsenen geht es bei vielen zunächst einmal um Trauerarbeit. Was wäre gewesen, wenn? Anschließend versucht die Psychologin mit den Klienten die nächsten Schritte zu planen. Was für Träume kann ich umsetzen? Vielleicht noch eine Sprache, einen neuen Beruf lernen, eine Fortbildung machen, mein Wissen anderen zur Verfügung stellen? Oft braucht es aber einfach nur Zeit, bis sich die Erkenntnis der hohen Intelligenz gesetzt hat. Die Rechtsanwältin Ursel Etzel hatte ein Aha-Erlebnis, als sie sich die Ergebnisse der Teilbereiche zuschicken ließ. Da stellte sich heraus, sie hatte die Höchstpunktzahl beim Erinnerungsvermögen. Das ist ein Test, den der Verein vor ein paar Jahren dazugenommen hat. Dabei muss man sich 7 Minuten eine Liste von fiktiven Waren samt Preisen und Herkunftsländern einprägen. Nach 20 Minuten, währenddessen man Mathematikaufgaben löst, werden gezielt Fragen zu dieser Liste gestellt. Ursel Etzel war in diesem Teilbereich sehr erfolgreich.
Das ist eine Gabe und eine Qual. Ich hatte immer das Problem, ich erkenne die Leute wieder und sie erkennen mich nicht wieder. Und ich hatte dafür bis dahin keine richtige Erklärung. Meine Erklärung war, ich bin zu langweilig, man merkt sich nicht meine Person. Und bei diesem Testergebnis war es dann so, ich sag so, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Die anderen haben vielleicht nicht so ein gutes Personengedächtnis. Das ist doch gar nicht schlimm. Und seitdem ist es irgendwie so, okay, ich habe ihn erkannt, er hat mich nicht erkannt. Hallo, ich bin die und die. Wir haben uns da und da getroffen. Und dann ist es ein nettes Gespräch.
Die hohe Intelligenz hat für Ursel Etzel auch in anderer Hinsicht Konsequenzen. Sie arbeitet lieber selbstständig und hat auch bei Mensa viele Mitglieder getroffen, die sich ungern einem Chef unterordnen.
Ich glaube, dass es sehr viel auch mit der Hardware zu tun hat, also wie das Gehirn einfach aufgebaut ist oder funktioniert. Und dazu gehört ja nicht nur das bewusste Denken, sondern auch die Wahrnehmung von den Sinneseindrücken. Und da macht das für mich total Sinn, dass man eben auch viel Verschiedenes hört, viel Verschiedenes sieht und vielleicht auch eine höhere Sensibilität hat. Also bei mir zum Beispiel Gesichtsausdrücke. Ich sehe sofort, ob jemand einen schlechten Tag hat oder vielleicht interpretiere ich es manchmal auch falsch. Das kann ich natürlich auch nicht wissen. Aber für mich ist es total wichtig, wie das mit den Menschen ist, die um mich herum sind. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und deswegen habe ich auch nicht so eine große Menge Menschen um mich, weil ich dann gar nicht arbeiten könnte. Also ich brauche meine Ruhe beim Arbeiten, wenn ich jetzt meine Unterlagen durchsehe oder irgendwas schreibe oder so. Dann möchte ich nicht, dass ständig das Telefon klingelt oder ständig jemand reinkommt.
Die Forschung bestätigt das. Viele Hochbegabte arbeiten als Selbstständige und können sich schlecht einem Chef unterordnen, den sie für nicht so schlau halten. Außerdem machen sie oft negative Erfahrungen mit Kollegen, denen die Hochbegabten einfach zu schnell sind und die sie dadurch auf ihre eigene Langsamkeit aufmerksam machen. Nochmal Gardi Hämmerde.
Wenn sie schnell sind, wenn sie Sachen schnell abarbeiten, wenn sie schnell verstehen, wenn sie ganz schnell ein Wissensplateau erreichen, dann kann es sein, dass andere denken, das geht ja sehr leicht und das so ein bisschen in Frage stellen. Die andere Sache ist sozusagen, sie gewinnen Zeit. Was machen sie denn mit der Zeit? Müssen sie diese Zeit im Büro verbringen oder dürfen sie die Zeit in einem Café verbringen und einen Roman lesen? Das ist die Frage. Wie wollen sie die Zeit nutzen, die sie sozusagen durch das Mehr an Geschwindigkeit haben? Da können die anderen schon mal neidisch werden. Also ich hatte auch so eine Klientin, die hat richtig Stress gekriegt, weil sie als Urlaubsvertretung die Arbeit als Sachbearbeiterin zu schnell gemacht hat und die anderen haben dann gedacht, sie gibt eine neue Vorgabe.
Gardi Hämmerde rät deshalb ihren Klienten dazu, ihre Hochbegabung am Arbeitsplatz eher zu verschweigen. Taktisches Verhalten ist ihrer Ansicht nach in dieser Situation sehr viel schlauer.
Die echten Unterstützer, mit denen kann man dann was machen. Und es ist die Frage, ob man sich verstecken will oder nicht. Es geht eigentlich nicht um Verstecken, sondern es geht um Schutz, würde ich eher sagen. Weil Verstecken ist sowas, sie weichen aus. Sie kennen das bestimmt im Büro, es gibt immer so Leute, die unheimlich busy aussehen. Wissen Sie, wie die das machen? Die tragen den Aktenordner immer wieder zum Kopierer und wackeln dabei mit dem Bleistift und sagen, busy, 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 busy. So, die sehen aus, als ob die total unter Stress sind. Es gibt Firmen mit solchen Kulturen und dass jemand, der sagt, ich habe alles abgearbeitet, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit, was mache ich denn? Natürlich ein bisschen merkwürdig.
Ursel Etzel und Susanne Martin nutzen gerne die Angebote des Mensa-Vereins. Susanne Martin hat über diesen Weg andere hochbegabte Kinder und deren Eltern kennengelernt. Auch Ursel Etzel geht gerne zu den Mensa-Treffen, um sich auszutauschen oder auch neue Leute kennenzulernen. Auch Gardi Hämmerde ist Mensa-Mitglied. Sie selbst ist nicht nur Coach für Hochbegabte, sondern trifft sich regelmäßig mit anderen zu einem Literaturkreis. Sie selbst ist begeisterte Vielleserin und trifft dort Gleichgesinnte.
Das ist eigentlich die Frage, die viele Hochbegabte beschäftigt. Wo finde ich Gleichgesinnte? Wo finde ich interessante Gesprächspartner? Wo finde ich Menschen, die das verstehen, die sozusagen ihren Assoziationsketten folgen können? Also sie haben eine Idee, sie sprechen darüber und es gibt Leute, die sagen dann, ey, wie kommst du denn da jetzt wieder hin? Und es gibt Leute, die sagen, ah, das ist ja ein interessanter Gedanke, das wird wahrscheinlich so und so zusammenhängen. Also die mitdenken. Und man muss dann einfach gucken, Gleichgesinnte zu finden. Da hat man einmal die Möglichkeit, zum Beispiel bei Mensa einzutreten, dem Verein für Hochbegabte. Dort gibt es sehr viele Treffen, an denen man teilnehmen kann. Man kann gucken, ob man da hinpasst. Und es ist zum Beispiel so, wenn man da jemanden kennenlernt, der passt im Sinne von guter Freundschaft, ist das zum Beispiel sehr viel wert.
NDR Info, Forum am Sonntag. Schlaue Kinder, schlaue Erwachsene. Die Debatte um die Hochbegabung von Verena Gonsch. Es sprachen die Autorin und Joachim Hagen. Technik Lothar Thielen, Regie Alexander Gerhardt, Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.